Es folgt eine Konversation mit Diplom-Ingenieur Lukas Pitzinka, bald auch Master of Science in Sportwissenschaften. Sein bereits zweiter Auftritt in diesem Podcast. Wir unterhalten uns diesmal tiefgründig über Kampfsport und Kampfkunst und warum diese athletischen Endeavors auch abseits des Kampfes für jedermann und im Alltag geeignet sein können. Außerdem teilt Lukas mit uns ein tolles Angebot, wie erfahrene, aber auch Anfänger in Kampfsport und Kampfkunst in diesen Bereich hineinschnuppern können und somit auch wir Ausdauerathleten das meiste für unser Leben und für unseren Körper aus diesem Bereich mitnehmen können. Taucht mit uns hinein in die spannende Welt der Philosophie, Psychologie und Physiologie des Kampfsports und wie dies abseits dieser Bereiche für uns alle angewendet werden kann. Bleibt uns treu, bleibt stark, fight on, rework. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen?
Hey Alex, ja. Mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
Wo bin ich, Bocki? Es sind noch drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework-Werkstatt, Coach Gräber am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Das war so geil!
Mit Rework kann's mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist. Alle Menschen sind mir zuwider, ist das Eingangsstatement und das Zitat des Tages des heutigen Gastes, Lukas Pitzinka, Diplom-Ingenieur, bald MSC. Willkommen zur zweiten Runde hier beim Retalk.
Danke, schön hier zu sein.
Ja? Obwohl alle Menschen dir zuwider sind, inkludiert das denn nicht auch mich?
Tatsächlich war das der Soundcheck und du bist ein bisschen jünger als ich. Es gab einen Wiener Sänger, Fragezeichen, vielleicht Kabarettisten bis zu einem gewissen Punkt. Da muss ich jetzt eine gewisse Lücke in der Allgemeinbildung eingestehen. Und er hat ein Lied gesungen mit dem klingenden Titel Alle Menschen sind mir zuwider, zur Melodie von Freude schöner Götterfunken. Und ich dachte, das eignet sich doch ganz gut für einen Soundcheck.
Ja, irgendeine Art von Weisheit und Wahrheit wird wohl auch dahinter liegen. Ja? Wir haben heute ein ganz spezifisches Thema. Es ist fast schon eine Art Werbesendung, aber ich glaube, es wird trotzdem Mehrwert haben. Oder was heißt trotzdem? Es wird Mehrwert haben. Davor wäre es spannend, weil wir kurz auf diese Sache zu sprechen gekommen sind. Wie ist für dich momentan der Stand der Hobbyathleten, die du so betreust, ja? Der Alex und ich reden ja gerne über die Triathlon-Welt und gefühlt lassen wir uns auch immer mehr aus über die Triathlon-Welt und die Sportler dort, dass dieses einfach nur Dinge der Freude halber machen auch immer mehr weicht, dass gewisse Zeiten erreichen, andere Leute schlagen etc. Also ganz grob gesprochen geht es ein bisschen einfach diese lockere Leichtigkeit und Freude, hey, das ist mein Hobby, in dem ich aufgehen mag, weg und weicht dem Leistungsgedanken. Und der Leistungsgedanke ist ja auch generell in unserer Gesellschaft relativ stark ausgeprägt, möchte man meinen. Wie nimmst du das in deiner Welt wahr? Kampfsport im weitesten Sinne, ein paar Gesundheitssportleute betreust du ja auch. Fallen dir da irgendwelche Muster auf jetzt ganz grob? Wenn die Antwort nein ist, dann nein, aber du bist ja auch schon länger im Business. Merkst du da einen Wandel?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, im Gesundheitssport weniger. Im Kampfsport ist es ein Mixed Bag, wirklich. Da ist es das Problem, das wir im Kampfsport mitunter haben, ist, dass gerade Mixed Martial Arts aufgrund seiner inhärenten Komplexität sehr hohe Trainingsumfänge erfordert. Das heißt, ein guter Mixed Martial Arts Athlet muss im Stand solide sein, gutes Kickboxen, Thai-Boxen, wie auch immer man das jetzt nennen will, muss ringen können, muss am Boden arbeiten können, muss alle Übergänge kapieren, muss den Übergang können zwischen Schlagen und Ringen, zwischen Ringen und Boden, zwischen Schlagen am Boden und Submissions am Boden, muss verschiedene Dinge können, die er in keiner Teildisziplin bekommt, wie eben das Schlagen am Boden, das Ground and Pound oder das Cage Wrestling, wo es darum geht, die Techniken aus dem Ringen so zu adaptieren, dass sie gegen den Käfig gelehnt funktionieren. Das heißt, es ist ein sehr, sehr hoher technischer Aufwand. Es erfordert sehr große, sehr hohe Trainingsvolumina, wenn man auch nur in einem Amateurwettkampf bestehen will. Dazu kommen dann natürlich die Anforderungen wie Sparring, Strength and Conditioning, vielleicht Mobility, Regenerationstraining. Das heißt, ich denke, ein interessanter Faktor am Amateurkampfsport, insbesondere am Amateur-MMA, ist, dass es eigentlich einen Trainingsaufwand erfordert, der in anderen Sportarten für eine Profikarriere reichen müsste.
Da würde ich jetzt gerne kurz gleich reingrätschen und ich hoffe, ich werde deinen Train of Thought nicht allzu lange pausieren, wenn du ihn erhalten kannst. Amateur-MMA ist für mich schon so ein bisschen ein Oxymoron. Also im Triathlon haben wir es ja auch, dass heutzutage Leute gefühlt trainieren und vielleicht sogar wirklich trainieren im Amateurbereich wie früher Profis, sowohl vom Trainingsvolumen als auch von der Professionalität. Und Amateure können ja auch Zeiten inzwischen rausbrettern, die Profis vor 20 Jahren gepackt haben, Weltrekordniveau fast schon. Aber Amateur-MMA verträgt sich Hobby-Amateur-MMA mit einem normalen Leben. Also gefühlt sind Amateur-Kampfsportler, MMA-Athleten ja, also du musst ja da viel mehr fokussiert sein, andere Dinge hinten anstellen, in einer gewissen Art und Weise leben, als es zum Beispiel jetzt im Ausdauersport der Fall wäre, würde mein Gefühl mir sagen. Also die müssen sich ja dem schon sehr, sehr, sehr widmen und vieles hinten anstellen. Ich sage immer, life comes first. Ich weiß nicht, ob für einen Amateur-MMA-Sportler life first ist.
Interessante Frage. Ich denke, dass niemand so ganz ohne Gründe in den Kampfsport kommt. Ich denke, dass jeder einen sehr guten Grund hat, wenn er sich entscheidet, sich mit dünnen Handschuhen in einen Käfig zu stellen und zu kämpfen. Das heißt, jemand, der es nicht ernst meint und der nicht bereit ist, dem einiges unterzuordnen, wird wahrscheinlich diesen Schritt in den Käfig nicht machen. Gleichzeitig kann man MMA und oder die Teildisziplinen oder allgemeiner Kampfkunst und Kampfsport, auf den Unterschied kann man eingehen, muss man aber nicht, meiner Meinung nach. Man kann Kampfsport und Kampfkunst und MMA und seine jeweiligen Teildisziplinen durchaus ohne eine Wettkampfambition trainieren. Der Wettkampf oder die Konfrontation mit einem anderen Menschen, mit einem Sparringspartner, auch wenn das eine konstruktive Konfrontation ist und ein Miteinander und Voneinander lernen, ist trotzdem diese Auseinandersetzung, die physische Auseinandersetzung mit einem Gegenüber ein zentraler Punkt in der Kampfkunst. Es gibt vielleicht unserem Lifestyle geschuldet immer mehr Kampfkünste, die versuchen, diese Konfrontation und dieses physische Kämpfen auszublenden und sich trotzdem als Kampfkunst zu bezeichnen. Wer bin ich, dass ich jemandem das Recht abstreitig mache, sich als Kampfkünstler zu bezeichnen?
Nichtsdestotrotz.
Nichtsdestotrotz, in meiner Definition einer Kampfkunst spielt natürlich das Element des Kampfes eine zentrale Rolle, sonst wäre es keine Kampfkunst, sondern eine Bewegungskunst.
How dare you say that? Der Purist Lukas Pezenka denkt, der Kampf muss auch noch, die Auseinandersetzung muss auch noch im Zentrum sein irgendwo. Wahnsinn.
Nein, sie muss nicht, aber in meiner sehr begrenzten Sicht der Dinge dreht sich eine Kampfkunst irgendwo um das Thema des Kampfes, das in der Menschheitsgeschichte und in unserer Evolution irgendwo auch ein zentrales und ein Kernthema ist und das auch oft falsch verstanden wird, weil wenn man sich so Dinge ansieht, wie ohne jetzt in die Sprache zu gehen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass zum Beispiel Wushu, der Sammelbegriff für die chinesischen Kampfkünste, so viel heißt wie den Speer stoppen oder den Angriff stoppen. Aha. Also es geht in der Kampfkunst immer sehr stark auch darum, dieses Thema Kampf zu durchdringen, zu integrieren, beherrschen zu lernen, klingt so, aber in sich zu integrieren und als Teil von sich zu akzeptieren und dann auch damit umgehen zu lernen. Das heißt, der Umgang mit Aggression, der Umgang mit Gewalt hilft, diesen Themen und diesen Instinkten, die in uns lauern, nicht ausgeliefert zu sein.
Den Umgang mit dem eigenen Körper kennenlernen, ja, da grätsche ich jetzt wieder hardcore rein. Ein bisschen die Analogie zur generellen Gesellschaft. Hier und da hört man, dass wir als Gesellschaft immer sensibler werden und die Eltern wollen immer mehr auf ihre Kinder aufpassen und man soll nicht mehr so roh sein wie früher und die wollen die Kinder beschützen. Aber man muss ja irgendwo seinen dreidimensionalen Körper in der dreidimensionalen Welt kennenlernen. Und wie hat das der Mensch, oder wie machen das andere Tiere, indem sie miteinander ringen im Spiel? Rough and tumble play, oder? In einem abgesteckten Rahmen, wo wir uns mehr oder weniger selber herausfinden. Es gelten gewisse Grenzen, die wir einerseits untereinander regeln, oder? Kinder können Regeln und Grenzen, wenn man sie nur in einem gewissen Rahmen lässt, das sehr gut unter sich ausmachen. Hin und wieder greift man vielleicht von außen ein. Aber selbst das wollen gefühlt Eltern immer weniger und weniger. Ja, nicht so grob. Ja, pass auf dich auf, verletz dich nicht, spiel nicht alleine, kletter da nicht hoch. Und dann finde ich es lustig, dass du sagst, das geht auch ein bisschen bei euch im Kampfsport ein. Ja? Weniger Kampf, weniger Sparring. Also mehr Sensibilität, anstatt zu sagen, ist doch ein wunderschönes Feld, eine wunderschöne Möglichkeit, sich und seinen Körper in der echten dreidimensionalen Welt kennenzulernen, seine Grenzen auszutesten. Und wir wissen auch, die wahrlich gefährlichen Leute sind nicht die, die potenziell die Fähigkeit haben, ihren Körper einzusetzen, sondern die, die es eigentlich nicht können, die ängstlich sind und die dann irgendwann so getriggert werden, dass sie auszucken. Wohingegen ja der hoffentlich Kampfsport, Kampfkunst geschulte weiß, wozu er in der Lage ist und dann irgendwie auch die Ruhe hat, es eben nicht einsetzen zu müssen. Und ja.
Das ist ein zentraler Punkt. Da waren jetzt ganz viele Themen, auf die Gefahr hin, mich zu blamieren, weil das jetzt alles gefreestyled ist und ich mich nicht vorbereitet habe. Ich denke, es war Gandhi. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, es war Gandhi, der gesagt hat, dass Menschen, die nicht fähig zur Gewalt sind, sich nicht bewusst zur Gewaltlosigkeit entscheiden können, denn sie haben diese Option nicht. Das heißt, die Entscheidung zur Gewaltlosigkeit bedingt notwendigerweise die Fähigkeit zur Gewalt. Das ist ein philosophischer Denkansatz, aber ich möchte das Ganze jetzt kurz viel pragmatischer angehen. Du hast gesagt, unsere Kinder, ich bin selber Vater, ich habe ein wunderschönes kleines Mädchen. Ich will früher oder später wieder schlafen können. In Ruhe. Das ist mir ganz wichtig. Schlaf ist wichtig. Und damit ich schlafen kann, muss ich wissen, dass meine kleine Prinzessin in Sicherheit ist. Und das bedeutet entweder, sie hat Ausgehverbot, bis sie 40 ist und darf am Abend nicht fortgehen und alle Erfahrungen, die die Pubertät prägen, nicht machen. Oder es bedeutet, dass ich ihr beibringe und sie lehre, wenn sie in das Alter kommt, in dem Fortgehen ein Thema wird und der Umgang mit Männern, die in der Pubertät ja bekanntlich einfach Idioten sind, also wissenschaftlich korrekt ausgedrückt Idioten.
Was soll ich sagen?
Ja. Ich werde sie lehren, auf sich aufzupassen. Das heißt einerseits der Umgang mit nicht physischer Gewalt, des das Vermeiden einer Opferhaltung, das Erkennen von Gefahren, das aus dem Weg gehen von Gefahren, das ist nämlich das Allerwichtigste. Mhm. Aber ich werde auch beibringen, sich rein physisch gegen einen Angriff und gegen eine Vergewaltigung zu verteidigen.
Mhm. Ja.
Dass, wenn ich sage, ich liebe meine Kinder und ich sage, in der echten Welt gelten keine idealisierten Bedingungen, das heißt, es herrschen Gefahren, dann ist es für mich in meinem Verständnis der Welt meine ethische Verpflichtung, meinem Kind alle Werkzeuge in die Hand zu geben, um sich zu verteidigen. Und der nächste Schritt, den du angesprochen hast, ist ein ganz besonders wichtiger. Dreidimensionale Bewegung. Ich würde weitergehen. Ich würde weitergehen, als zu sagen, es ist die dreidimensionale Bewegung. Mhm. Ich würde so weit gehen und sagen, dass Kampfkunst aufgrund seiner, und wir haben es schon angedeutet, aufgrund seiner technischen Komplexität eine großartige motorische Basis ist für Kinder. Derzeit biete ich kein Kindertraining an. Mhm. Als ich damals noch Kindertraining viel angeboten habe, war die Hälfte der Trainingszeit allgemein fördertes motorisches Training. Bewegungsdrills, Bodenturnen, hier, dies, jenes. Es ging um die Schaffung von körperlichen und koordinativen Grundlagen.
Eine Sache, die Kinder heutzutage, zumindest laut Studienlage, sehr allgemeiner Begriff, ja immer und immer weniger haben dürften.
Richtig.
Also wir haben ja Bewegungslegastheniker, wie ein guter Studienkollege von uns oft über sich selber gerne sagt, Länge mal Breite hier und da und überall.
Das ja, wobei man dazu sagen muss, dass besagter Studienkollege fleißig klettert, bouldert und...
Natürlich, es ist ein Understatement von ihm selber, aber ich finde den Begriff toll und auf manche junge Leute dürfte der wahrscheinlich wirklich anwendbar sein, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen. Aber
nein, ich sehe das in meiner, Praxis, natürlich, ich arbeite noch immer in Schulen als Selbstverteidigungstrainer. Es ist natürlich schon so, auch weil andere Dinge wichtig werden im Leben und weil andere Werte im Vordergrund stehen, auch hier... Das klingt jetzt wie ein absoluter Shameless Plug für Kampfkunst, aber gerade auch Werterziehung und die Vermittlung von Werten ist neben der Entwicklung einer gut geschulten, allgemein entwickelten Motorik ein zentraler Punkt in der Kampfkunst.
Du, dieser ganze Podcast wird ein Shameless Plug für Kampfkunst und ohne Scham, weil auch ich ohne diesen Sport oder in diesem Metier jemals tätig gewesen zu sein, gerne anerkenne, zu jeder Zeit, dass eine Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition, die sich erhalten hat, physisch wie auch psychologisch, ihren Wert hat. Insofern, please.
Ich möchte jetzt trotzdem noch einmal zwei Punkte aufgreifen, die du gesagt hast. Allgemein entwickelnd körperlich. Du kennst mich und meine latente Demenz und ich tue mir gerade ganz schwer.
Ob es an den Schlägen an den Kopf liegt, niemand kann es sagen.
Das ist gut möglich. Vor kurzem habe ich eine Studie gelesen, da ging es um im Wesentlichen Missverständnisse im Konzept der Periodisierung.
Aha.
Es gab ja in den letzten Jahren von Autoren wie Kylie etc. sehr, sehr kritische Publikationen zum Thema Periodisierung.
Alles Augenwischerei, macht eigentlich keiner so wirklich, oder richtig, wie man es macht, ist wurscht, alles egal. Ja.
Richtig, und jetzt gab es eine Kontrapublikation, ich weiß nicht mehr, ob es von Heff war oder von Stone. Ich bin mir sicher, das kann man recherchieren. Da ging es um Missverständnisse zum Konzept der Blockperiodisierung und die Autoren boten eine gewisse historische Perspektive auf das Konzept der Periodisierung. Und auch hier, ich muss gestehen, meine Demenz lässt mich nicht genau zuordnen, wer es war, aber einer der großen griechischen Philosophen, ich behaupte jetzt einfach einmal Plato, mag sein, dass es Sokrates wäre oder
dann haben wir nur noch anderer. Aristoteles und dann haben wir die drei Großen abgehakt und die Chance die,
ich glaube trotzdem, es war Plato.
Abgedeckt.
Hat offenbar schon in Schriften der Antike vorgeschlagen, dass Kinder sich am Anfang mit Gesang und Tanz beschäftigen sollten und dann, wenn sie etwas älter werden, ins Ringen wechseln sollten. Mhm. Weil das Ringen einerseits natürlich das Erkunden der eigenen Körperlichkeit ermöglicht wie kaum ein anderer Sport, weil es doch den direkten Vergleich und das direkte Messen mit einem anderen Menschen als zentralen Bestandteil hat.
Dennoch in einer spielerischen Art und Weise und mit gewissen Grundregeln.
Genau, auf das will ich gleich noch kommen. Auf das will ich gleich noch kommen, weil es auch ein wichtiger Punkt ist. Und es fördert den Charakter. Ich sage jetzt nicht, dass man ein guter Verlierer sein sollte, weil wenn ich es mir aussuchen kann, gewinne ich.
Ja.
Unter uns gesagt. Aber nun, ja. So funktioniert die Welt nicht, insbesondere in der Kampfkunst. Mhm. Muss man, gerade in einem Grappling-Sport, muss man akzeptieren, dass man am Anfang viel verlieren wird und viel tappen wird. Das ist Tatsache. Das
ganz kurz nur zum groben Verständnis, Grappling-Sportarten, sowas wie Jiu-Jitsu, wo es im Groben darum geht, dem Gegner etwas zu brechen oder unter Androhung von schweren Verletzungen oder Tod zum Aufgeben zu zwingen.
Richtig. Jiu-Jitsu ist, vor allem das brasilianische Jiu-Jitsu ist momentan der Nummer 1 Grappling-Sport, würde ich sagen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Tradition von Submission Wrestling, also Submission ist das Zwingen zur Aufgabe, viel weiter geht. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Griechen gerungen haben, dann war das nicht das, was man heute in den Olympischen Spielen sieht. Mhm. Schon die Griechen hatten im Ringen verschiedene Aufgabetechniken, Hebeltechniken, die heute verboten sind, wie Fingermanipulation etc. Ja. In den englischen Kohleminen hat sich das Catch-as-Catch-Can-Wrestling, also das Catch-Wrestling entwickelt, weil was ist die beste Art, sich physisch zu ertüchtigen, nachdem man den ganzen Tag in der Kohlemine geschuftet hat?
Zu ringen. Den Gegner nochmal schön anzudrohen, diverse
richtig
Partien des Körpers in Positionen zu bringen, in die sie anatomisch nicht sein sollten.
Richtig. Und Tatsache ist, dass jede Kultur ihre Art des Ringens hatte. Mhm. Was wir oft vergessen, ist, dass wir in Europa in den Ritter, also jetzt vielleicht Ritterorden ist zu viel gesagt, aber die Ritter in Europa hatten das Kampfringen. Mhm. Das ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber auch wir hatten unser Submission Wrestling. Mhm. In Südostasien ist es natürlich, wenn man sich anschaut, Koshti in Indien oder Judo, Jiu-Jitsu, Sumo in Japan, das Jinna in China, der ganze Kaukasus ringt wie wild und bringt die besten Ringe der Welt hervor. Mhm. In Island war es das Glima, in der Schweiz gibt es das Schwingen.
Also es scheint schon Evidenz dafür zu geben, dass weltweit über die Menschheitsgeschichte hinweg da irgendwie Leute erkannt, gefühlt, gespürt haben, wie auch immer, dass da was dran ist, sowas zu haben und dass da was dran ist, Teile der Gesellschaft in diese Richtung auszubilden.
Richtig.
Sei es körperlich oder eben auch psychologisch.
Und darauf, das ist der letzte Punkt, den du angesprochen hast.
Du warst doch bei Blockperiodisierung, nur, dass wir das nicht
Entschuldigung, vergessen. Periodisierung. Nein, Regeln, es ging nur darum, dass eben schon in der Antike zum Thema Periodisierung einer der großen Philosophen empfohlen hat, Kinder mögen in einem gewissen Alter ringen. Okay, auch das ist ja eine Form der Periodisierung. Periodisierung heißt ja nichts anderes, als ich teile meinen Trainingsprozess in Perioden.
Ob es jetzt in einem Jahr ist oder über eine Lebensspanne hinweg, wie auch immer.
Long-Term Athletic Development, würden wir heute dazu sagen. Aber die Regeln, die du angesprochen hast, das Spielerische und die Regeln.
Ja.
Es gibt dazu einen sehr guten Podcast mit Josh Barnett. Josh Barnett ist der War Master. Josh Barnett ist Catch-Wrestler, der auch in der UFC gekämpft hat und großartiger Wrestler. Jetzt viel im Bare-Knuckle-Events, also Boxen ohne Handschuhe. Mhm. Aber er war auf jeden Fall der Warmaster in der UFC, er ist Catch-Wrestler und es war bei Lex Friedman. Mhm. Und sie haben sich unterhalten. Lex Friedman ist ja auch Schwarzgurt im Brazilian Jiu-Jitsu zum Beispiel. Interessanterweise ganz viele von den intellektuellen oder auch erfolgreichen Größen Zuckerberg.
Ich wollte gerade sagen, letztens auch Zuckerberg aber, bei Alex Friedman, und dann haben sie auch über Jiu-Jitsu geredet.
Nein, weil es ein interessanter, also ich komme ja nicht aus dem Brazilian Jiu-Jitsu, ich komme aus dem Brazilian Luta Livre, aber heutzutage ist es im Wesentlichen eins. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht darum, dass Barnett das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Evolutionär macht dringend Sinn. Denn du hast erwähnt, dass Tiere durch Ringen oder durch Rangeln oder Raufen oder Kämpfen lernen und sich entwickeln. Das ist richtig. Aber was tun Tiere denn noch durch Kämpfen?
Rangordnung festlegen.
Richtig. Und das, es wäre absurd zu denken, dass es bei uns anders war. Mhm. Jetzt ist der Punkt aber der, wenn wir uns schlagen, wir schlagen uns zum...
Bitte nicht erst einmal, okay?
Machen wir jetzt nicht.
Nehmen wir das fest. Ich setze meine Slow-Twitch-Phasen ein, um ganz schnell lange von dir wegzukommen.
Aber wir wollen uns Rangordnung ausmachen. Mhm. Und ich schlag dich. Und jetzt passieren zwei Dinge. Punkt 1. Ich breche mir gegebenenfalls die Hand an deinem Schädel. Mhm. Was ungünstig ist, weil ich jetzt nicht mehr jagen kann. Und nicht mehr sinnvoll für das Überleben meines Stammes sorgen kann. Das Zweite, was passiert, ist, dass ich wahrscheinlich dich schwer verletzen werde.
Und ich nicht mehr nützlich sein kann für den Stamm und auch meine Aufgabe
nicht erfüllen kann. Du kannst nicht mehr jagen.
Lose-lose für alle, außer dass du vielleicht eine bisschen höhere Anordnung hast, aber im Groben und Ganzen, brutto, netto gesehen, ist es blöd.
Ja, aber wahrscheinlich sterbe ich, weil durch meine gebrochene Hand der Nächste sofort auf die Idee kommt, mich rauszufahren. Ringen sieht die Welt ein bisschen anders aus. Mhm. Wir messen uns körperlich. Mhm. Ich lege dich flach auf die Schultern. Im Ringen nennen wir das einen Pin. In dem Moment wissen wir beide, dass es für mich jetzt ein leichtes wäre, den nächsten Stein aufzuheben und dir den Schädel einzuschlagen. Aber es ist damit auch gegessen. Mhm. Wir haben unsere Rangordnung etabliert. Es ist klar, ich krieg vom Bison den besseren Teil, den fettigeren, und ich krieg vielleicht die hübschere Höhlenbewohnerin, aber morgen gehen wir gemeinsam jagen und sorgen gemeinsam dafür, dass unser... Und wie gesagt, dieses Beispiel, nur noch einmal, um es sauber zu zitieren, kommt nicht von mir, sondern von Josh Barnett. Mhm. Und ich halte es für wahnsinnig nachvollziehbar, und es macht intuitiv total Sinn, die Dinge so zu betrachten.
Deswegen liebe ich auch die Evolutionärpsychologen, weil du Dinge wunderschön aus reinem Überlebenstrieb heraus erkennen kannst. Und in der Tierwelt ist es ja übrigens auch nicht anders. Also ich habe auch lange Zeit gedacht, wenn sich in der freien Natur Widersacher, entweder derselben Spezies oder unterschiedlicher Spezies, treffen, gibt's Kampf. Aber nein, die tun ihr Möglichstes. Die fahren alle Geschütze auf der Drohgebärden, um sich möglichst aus dem Weg zu gehen. Ja? Da treffen zwei Viecher aufeinander, die sich generell nicht mögen, im selben Revier. Und die schauen aus, als würden sie sich gleich selber zerfleischen, vor lauter Haar aufstellen und Zähne fletschen. Aber die tun, was sie nur können, um das eben nicht zu tun. Weil sie beide über die Jahrtausende, Jahrmillionen gelernt haben, wenn sie kämpfen. Und selbst wenn einer erfolgreich hervorgeht, heißt das für beide nichts Gutes. Einer ist tot, der andere ist so schwer verletzt, dass es erst einmal ganz, ganz schlecht ausschaut. Ja? Deswegen ist es ja wahnsinnig toll irgendwie, dass die Menschheit das über ihre evolutionäre Geschichte sich so erarbeitet hat, zu sagen, wir kommen mit so einem System unter Anführungsstrichen auf, das ist ja auch nicht von heute auf morgen da, wo wir aus diesem Rough and Tumble Play, wo wir beide checken, wirklich verletzen will ich dich nicht, vielleicht am Anfang war das so und dann über Jahrhunderte irgendwann nicht mehr, dass sich daraus eine Institution oder Institutionen entwickelt haben, von verschiedenen Kampfsportschulen, von Wettkämpfen, die mit Prestige einhergehen, die mit Preisgeldern einhergehen, von Ausbildung von Jugendlichen und Kindern. Das ist ja eine wahnsinnig tolle Sache. Und da möchte ich schnell eine Sache aufgreifen, die du bezüglich deiner Tochter nochmal erwähnt hast. Das ist nämlich ein so... Mir haben sich die Haare aufgestellt vor Freude, weil das so ein toller Punkt ist. Das Zitat, was du gebracht hast, man kann sich nur für Frieden oder für Nicht-Gewalt entscheiden, freiwillig, wenn man eigentlich dazu in der Lage wäre. Ich glaube, so viele Menschen da draußen denken, sie sind aufrechte, friedliebende, ehrliche Menschen, weil sie eben nie lügen, nie kämpfen etc. Okay, oft in vielen Fällen kämpfen wir nicht, lügen wir nicht, betrügen wir nicht, weil wir einfach nur nicht die Opportunity dazu haben. Und ich glaube, viele Leute checken nicht, dass wenn sie in der Position dazu wären, dass sie es tun könnten, zu lügen, zu kämpfen, zu betrügen und auch einen Vorteil haben würden, mehr Leute als wir denken würden es tun. Und wir tun es nur deswegen oft nicht, weil uns Institutionen oder die Umstände, die Gesellschaft daran hindern. Das heißt, den eigentlich moralisch höheren Stellenwert erreicht man, wenn man dazu in der Lage wäre und sich dann freiwillig entscheidet, es trotzdem nicht einzusetzen, weil es das Bessere wäre. Ja?
Das ist der moralisch-ethische Standpunkt. Mhm. Der macht Sinn, dem kann ich nur beipflichten. Mit Ausnahme von Lügen, denn wenn man sich die Studien in der Richtung anschaut, gibt es kaum jemanden, der nicht lügt. Mhm. Und wir lügen wesentlich öfter, als uns das als Gesellschaft lieb sein sollte.
Ist eine eigene Debatte. Über White Lies und ob Lügen, die im Hier und Jetzt Harm verhindern, ob die in der langen Frist gut sind, ist wahrscheinlich eine komplett philosophische Debatte. Mein persönlicher Standpunkt ist, es spricht sehr viel dafür, es gar nicht zu tun, weil man auch irgendwo seinen eigenen Charakter untergräbt, über kurz oder lang, sei es wie es sei. Aber es ist ja auch immer die Frage und die Suche nach der Balance, ja?
Richtig.
Du willst deine Tochter jetzt in dem spezifischen Fall nicht zu einer Kampf- und Gewaltmaschine erziehen, aber ein gewisses Maß der Fähigkeit wird passen. Zu wenig davon wird wahrscheinlich Harm auslösen, zu viel davon, es ihr zu viel zu vermitteln auch. Das heißt, auch da die Suche nach der richtigen Balance davon. Ne?
Unbedingt. Aber abgesehen von der moralisch-ethischen Komponente gibt es schon die praktische Komponente. Und wir hatten dieses Thema, glaube ich, auch in unserem ersten Podcast. Es gibt diese Schattentheorie
nach Jung.
Ja. Nur weil Menschen sich nicht bewusst mit dem Thema Gewalt konfrontieren und nicht bewusst akzeptieren, dass Aggression ihnen entsteckt, bedeutet das nicht, dass diese Pole, Schatten, wie Jung es genannt hat, nicht existieren. Mhm. Das ist tatsächlich ein Bestandteil des Menschseins. Mhm. Ob man sich dem jetzt widmet oder nicht, ist ein anderes Thema. Und ein Beispiel, das mein guter Freund und Mentor Ronny oft gebracht hat, ist: ein Kind, das die Augen zumacht, denkt, nur weil es schlimme Dinge nicht sieht, sind diese schlimmen Dinge nicht mehr da. Mhm. Wir als vermeintlich aufgeklärte, rationale Erwachsene wissen natürlich, dass dem nicht so ist.
Sollte man meinen.
Ich
würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, da oben im Kopf würden das vielleicht viele Leute behaupten. In sich drinnen ist es vielen nicht bewusst. Also,
wie man sowohl in der Außenwelt sieht, wenn wir reden von Klimawandel und den großen Themen, wie wir aber auch sehen, dass die Menschen tatsächlich der Meinung sind, sie sind nicht aggressiv und Gewalt ist nicht ein Teil von ihnen, also können sie das Thema komplett negieren. Und wie du es vorhin gesagt hast, das sind oft die Menschen, die dann in einer Stresssituation genau von diesen Dingen übermannt werden.
Und das kann in beide Richtungen gehen. Übermannt im Sinne von, sie snappen nach außen und machen schlimme Dinge, zu denen sie ja vermeintlich gar nicht in der Lage waren, weil sie ja friedliebende Menschen sind. Oder umgekehrt, es passiert ihnen oder sie bekommen es mit und es ist ein handfestes Traumata da, was dich in anderer Weise für den Rest deines Lebens wissenschaftlich ausgedrückt fickt.
Ja, das ist die korrekte wissenschaftliche Ausdrucksweise. Und Tatsache ist, dass die deutsche Sprache verschiedene Dinge kennt und verschiedene Dinge ganz gut zum Ausdruck bringen kann. Mhm. Das eine davon ist zum Beispiel starr sein vor Schreck.
Aha. Ja.
Wir reden aus evolutionären Gründen von einer Fight-or-Flight-Response, bla bla bla. Tatsache ist, die Leute frieren ein.
Freeze, fight, flies, freeze.
Ja, aber freeze ist nicht konstruktiv. Mhm. Freeze führt zum Sterben in einer Extremsituation. Mhm. Wir sind keine Nagetiere, die in Totenstarre verfallen sollten. Mhm. Gefährliches Thema. Und auch das ist, wenn ich mit etwas konfrontiert wäre, worauf ich nicht vorbereitet bin, einfrieren ist das Schlimmste. Mhm. Wie sind wir da hingekommen? Ah ja, deutsche Redewendungen in der deutschen Sprache. Starr sein vor Schreck ist nicht das Einzige. Es gibt so Dinge wie im Eck sein. Boah, da war ich im Eck. Mhm. Ja, das versteht man schon ganz gut, wenn man einmal in einem Ring gekämpft hat und tatsächlich im Eck war und nirgends hin konnte oder mit dem Rücken zur Wand. Alles Dinge, die sehr physisch greifbar werden, wenn man physisch handgreiflich wird.
Ja, aber viele Analogien, Metaphern, Parabeln bedienen sich ja physischer Ausdrucksweisen, weil wir körperliche Wesen sind.
Genau.
Und unsere Innenwelt wird auch geprägt und füttert sich aus, wie wir handeln, was wir tun, was wir erleben. Also das sind ja nicht nur Metaphern für die Innenwelt, es geht ja Hand in Hand. Ja? Und deswegen bin ich gern bereit, als reiner Ausdauersportler, der ansonsten nichts kann, rein körperlich gefühlt. Also gib mir einen Ball in die Hand und irgendwer verletzt sich, meistens ich selber.
Dito.
Lass mich gegen wen kämpfen und mich wird's nicht mehr lang geben. Aber ich erkenne den Wert, dass es eine etwas ganzheitlichere Ausbildung ist. Selbst wenn man davon weggeht, dass gewisse Kampfsport, Kunsttraditionen auch andere Werte vermitteln, dass oft Meditation damit einhergeht, bla bla bla, selbst wenn man das alles weglässt. Einfach nur die reine physische Auseinandersetzung mit sich einem gegenüber in diesem Rough and Tumble Play. Mhm. Es bildet dich körperlich aus, wahrscheinlich sogar ganzheitlicher als Ausdauersport alleine und gibt dir quasi fast schon nebenbei auch noch diese anderen Aspekte mit, über die wir jetzt, die wir jetzt immer wieder angesprochen haben.
Und ich will nicht den Eindruck erwecken, gegen so Dinge wie Meditation zu sein. Mhm. Überhaupt nicht. Meditation hat ihren Wert und ist ein großartiges Mittel, so wie Atemtechnik, auch wenn heutzutage jeder ein Breathing-Expert ist und das ganze Thema inflationär verwendet wird. Und
ich könnte gerne gleich das Buch Erfolgsfaktor Sauerstoff geben, was hinter mir irgendwo steht.
Also ich bin mir recht sicher, dass Sauerstoff ein Erfolgsfaktor ist. Und ich bin mir recht sicher, dass regelmäßiges Atmen das Leben verlängert.
Ich denke, wissenschaftlich belegt. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Ja?
Denke ich auch.
Willst du ein Erfolgsbuch dazu schreiben, als quasi jetzt ausgezeichneter Experte?
Also. Das will ich nicht. Denn Tatsache ist, es gibt Atemtechniken, die in ihrem Anwendungsgebiet sehr gut funktionieren. Mhm. Und es hat einen Grund, warum es in der Kampfkunst eine Kimeatmung gibt und warum es in manchen Karate-Stilen eigene Atemkatas gibt. Und es hat einen Grund, warum Gewichtheber ein wenig anders atmen und warum Powerlifter ein Valsalva-Manöver verwenden. Mhm. Und das macht alles Sinn. Mhm. Das macht alles Sinn. Schwierig wird es, wenn teilweise pseudowissenschaftliche Behauptungen über alles andere drüber gelegt werden.
Ja. Hast du was im Kopf spezifisch? Wo teilweise valide Grundlagen genommen werden, die dann eben ein bisschen ad absurdum geführt werden mit
der Gründer von Buteyko. Ja. Buteyko ist eine russische Atemtechnik, die sicher ihre Anwendung hat und die aber auch da gibt es dann immer wieder Claims, dass man nur durch diese Atemtechniken Krebs heilen kann und dies und jenes. Und da wird es unethisch, weil ich finde es großartig, wenn Patienten, egal wovon, auch ihren aktiven Beitrag leisten mit Lifestyle-Veränderungen hier, dies, jenes, komplementären Maßnahmen. Mhm. Was es nicht sein sollte, ist, dass dann auf einmal auf die erwiesenermaßen wirksamen schulmedizinischen Interventionen verzichtet wird.
Ja.
Ich mache keine Chemo, ich atme ein bisschen durch die Nase.
Da wird es wieder schwierig. Das wird dann wieder zu diesem 1-0 Schwarz-Weiß-Denken, was viele haben. Entweder Vollgas in das eine und Schulmedizin ist quasi der Teufel, der Krebs macht. So.
Ja.
Ja, nein, wie wär's, wenn du take it for what it's worth, oder? Also.
Und die Schulmedizin hat sich statistisch ganz gut
kann schon auch gute Dinge
gegen Krebs.
Und auch da wieder 100% blindes Vertrauen in Schulmedizin im Sinne von, also ich denke jetzt ganz, ganz grob, wie gefühlt heutzutage in Pausch und Bogen oft Antidepressiva verschrieben werden.
Puh, schwieriges Thema.
Ich weiß, ganz anderes Thema. Aber
schwieriges Thema.
Oder lass es Antibiotika sein. Aber wie rein gefühlt oft zu liberal schulmedizinische Sachen verschrieben werden, in dem blinden Glauben, dass es jetzt auch das A und O und der Weisheit letzter Schluss. Nichts ist jemals der Weisheit letzter Schluss für sich alleine gestellt, aber sieh es im Kontext, oder? Also
hier ist Zen für Anfänger. Komplexe Systeme sind komplex.
Jetzt, da hast mich.
Jawohl. Denke über die Bedeutung dieser Worte nach. Ich bin ja hundertprozentig bei dir. Mhm. Was oft vergessen wird, ist, und ich muss hier immer einen Disclaimer vorschalten. Natürlich bin ich ein Freund der Schulmedizin. Natürlich hat alles seinen Wert und natürlich hätte ich muss auf Holz klopfen als Abergläubiger, wenn ich Krebs habe,
ist mein erster
Atheist, noch schlimmer. Wenn ich Krebs habe, ist mein erster Weg natürlich auf die Onkologie und nicht zum Schamanen.
Ja.
Also das auch muss ich vorweg schicken. Gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, dass jede Medikation eine Wirkung hat. Sonst bräuchte ich sie nicht geben, sonst könnte ich Globuli geben. Das hat keine Wirkung, ist auch cool.
Placebo-Effekt
ist Placebo, Wahnsinn. Keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus. Mhm. Placebo-Effekt ist großartig, da, wo wir wieder beim Thema Schamanismus wären. Mhm. Wenn ich irgendwem einen Wurm aus dem Mund ziehe und den rausspuck und sage, jetzt habe ich deine Krankheit beseitigt, dann tut das natürlich was mit den Leuten.
Aber hallo.
Ob es jetzt die schnellste und effektivste Form ist, diese Krankheit zu heilen, sei...
Aber die Nebeneffekte. Effekte, die, Nebeneffekte. Richtig.
Und da sind wir genau beim Punkt. Alle diese Dinge haben Effekte und Nebeneffekte. Und diese Nebeneffekte können zu Kreuzeffekten werden. Mhm. Und wie du sagst, irgendwann wird es schwierig. Ein Medikament geben, okay. Mhm. Zwei Medikamente geben. Mhm. Und wir haben schon, wenn du dir anschaust, wie viele Medikamente die Leute teilweise undifferenziert nehmen.
Und das ist der Punkt, undifferenziert und ohne ein gewisses Gespür. Und da, ich kenne mich ja nicht de facto aus, ich bin da nicht im Feld extrem drin. Das ist meine persönliche, subjektive Beobachtung. Ja. Aber ein bisschen Fingerspitzengefühl und Kontextgespür geht oft schulmedizinisch geschulten Leuten ab. Ja? Die haben halt Schulbuch algorithmisches Wissen im Sinne von Symptome A, Medikation B. Und am besten noch C und D und E, keine Ahnung. Aber ein bisschen dieses oder eher, wie würdest denn du es im Trainingsplanungskontext im besten Fall mit einem Klienten machen, oder? Du schaust dir den Typen mal an, oder die Frau. Was sind die Ziele? Was sind die Bedingungen? Wie ist dein Leben? All die Faktoren, die halt mit reinspielen. Und dann stellst du mal für dich irgendeine Art von groben Trainingsplan auf die Beine. Aber auch da schon mit Absprache der Person. Und dann geht ja eigentlich erst die Arbeit los, oder? Dann schaut man mal, wie kommt dieser Plan an? Wie ist dein Feedback? Wo twisten und turnen wir die Schrauben? Und du brauchst das Feedback der Person, um das bestindividuell Mögliche auf die Beine zu stellen. Und das passiert gefühlt in der modernen westlichen Schulmedizin selten. Dieses Austauschprinzip, ja? Du gehst zum Arzt und kriegst halt irgendwas. Globally oder halt irgendein pharmakologisch whatever, irgendeine Therapie. Aber wo ist denn das Hin und Her? Das den Kontext betrachten, das Individuum betrachten, den Austausch und das sich vortasten. Probieren wir mal diese Sache aus. Wie ist die Reaktion? Tunen wir das noch rauf und runter? Und das ist dann...
Das kann man teilweise schon haben. Also ich habe auch das erlebt.
Mhm. Ja klar, im besten Fall passiert es. Und gute Leute machen das wahrscheinlich auch.
Ich glaube, dass das... Aber auch das ist eine komplett andere Diskussion. Also ich glaube, dass man den meisten Ärzten hier keinen Vorwurf machen kann, sondern dass es auch teilweise dem System geschuldet ist und wie viel Zeit...
Ich würde niemals einem Individuum per se den Vorwurf machen. Ich bin der hundertprozentigen Meinung, dass Menschen grundsätzlich ganz cool sind und gute Dinge wollen im Großen und Ganzen und dass es oft das System ist oder wie sich Dinge halt entwickelt haben in ihrer eigenen Dynamik, die dazu führen, dass dann manchmal Sachen suboptimal sind.
Genau, das denke ich auch. Ich denke, man kann dann keinem einzelnen Arzt oder Mediziner einen Vorwurf machen. Ich denke, dass es oft dem System geschuldet ist, wie viele Ressourcen für den einzelnen Menschen da sind. Ich glaube, dass es zu einem gewissen Teil auch daran liegt, wie sehr wollen sich denn die Menschen auch auf Eigenverantwortung einlassen. Und wir haben über die letzten Jahre gesehen, dass Eigenverantwortung mittelgut funktioniert im besten Fall. Klassisches Beispiel sind, aber das brauche ich dir als Ausdauersportler nicht zu sagen, Blutdrucksenker, die absolut ihre Anwendung haben und absolut ihren Wert, aber oft ist eine Lifestyle-Intervention über Ernährung und Ausdauersport besser, weil ich den gleichen systemischen Effekt auf den Blutdruck bekomme. Keine der negativen Auswirkungen, aber noch einen Haufen positive Zusatzeffekte.
Und manchmal sind die Dinger lebensrettend, weil akut oder aus welchen Gründen auch immer es absolut passt.
100% d'accord.
Same mit Antidepressiva. Ich bin niemand, der sagt, das ist ein Scheiß und niemand sollte das nehmen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass es vielen Leuten das Leben gerettet hat und ihr Leben verbessert hat.
Absolut.
Und bei vielen anderen ist es unnötig. Und es liegt im Fingerspitzengefühl der Person und hoffentlich der begleitenden Person, Therapeuten, Therapeutin, wie auch immer, das herauszufinden. Ja.
Genau, das ist aber eine Interaktion und ein Kommunikationsprozess, der Ressourcen und Zeit braucht und auch eine gewisse Toleranz für Fehler, für Trial and Error.
Na klar.
Und das ist schwierig.
Das haben wir auch nicht mehr in uns drin, das bespreche ich mit dem Alex ganz oft, so eine eben Fail-Tolerance, eine Toleranz für Ambiguität. Gefühlt ist in dem westlichen modernen Narrativ in unseren Köpfen drin, alles ist eigentlich eine Maschine. Eins oder null. Ich drücke den Knopf, das passiert. aber irgendwo zu verstehen, dass Dinge oft sehr vage, uneindeutig sind, oder? Aus Trainingsinterventionsstudien wissen wir, im Schnitt verbessert diese Intervention, erhöht deine Muskelmasse um 5%. Gut, bei einem geht es um 10% hoch, beim anderen geht es um 5% runter. Und genauso schaut es mit allen Therapien, allen Medikationen der Welt aus. Und wir haben es irgendwie nicht mehr in uns drin, dass die Welt halt so tickt und dass um Trial and Error und Dinge ausprobieren und dann auch mal wieder zurückzugehen, dass da eigentlich kaum irgendwas darum herumführt. Ja? Ich möchte ganz kurz, also du hast da was extrem
Wichtiges dazu zu sagen. Ich würde gerne reingrätschen. Ich glaube nämlich, dass es einen Schritt weiter geht. Ich stimme dir zu. Hm. Multimodales Denken wäre manchmal angebracht. Hm. Es dürfen Dinge, die in es dürfen Dinge, die potenziell eine Kontradiktion sind, nebeneinander existieren, wenn man sie im richtigen Moment zuordnen kann. Mhm. Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen, weil du deine Erklärung mit dem Trial and Error begonnen hast. Ich hatte dieses Gespräch vor kurzem. Ich glaube, dass wir grundsätzlich, und ich könnte komplett falsch liegen, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich zumindest hier in Mitteleuropa unseren Schulunterricht sehr stark darauf ausrichten, Fehler zu vermeiden. Mhm. Was ist ein sehr gut auf eine Mathe-Schularbeit? Das Fehlen von Fehlern. Mhm. Kein Fehler gemacht, na, super. Es geht nicht darum, das war eine innovative Lösung, das war außergewöhnlich. Nein, es geht darum, es sind keine Fehler. Ja. Deutsch- oder Englisch-Schularbeit, aha, keine Rechtschreibfehler, keine Grammatik, keine Beistrichfehler, ist ein Einser. Mhm. Das heißt, wir werden sehr früh und sehr stark in eine Richtung geschoben, in der es um die absolute Vermeidung von Fehlern geht. Gleichzeitig wissen wir aus Silicon Valley, fail early, fail often.
Fail fast, ja.
Fail fast. Man muss Fehler machen, denn auch negatives Wissen, so funktioniert es nicht, ist ein sehr solides Wissen und bringt uns weiter. Tatsache ist, als Kleinkinder lernen wir genauso stehen. Wie oft fliege ich aufs Gesicht, bevor ich stehen kann? Tatsache ist, um den Bogen zurückzuspannen zur Kampfkunst, wenn du zu mir ins Luther Livre kommst, wirst du am Anfang sehr oft klopfen. Klopfen ist das Symbol für Aufgabe. Aufgabe, bitte brich mir nicht den Arm. Alles gut, wir resetten, wir beginnen neu. Nihil perdit, es ist nichts passiert, alles in Ordnung, du hast gelernt. Dieser Weg war der falsche.
Und das ist Lernen, sorry, du atmest und über Atmen wollte ich eigentlich auch reden, aber du atmest und ich grätsch schon rein, nur um das auch nochmal physiologisch festzumachen, das klingt so metaphysisch, ja, durch Fehler machen, durch Versagen lernen wir, ohne dass wir beide jetzt Neurologen sind, Neurowissenschaftler, aber genauso funktioniert Lernen in dir drinnen. Dein System checkt auf irgendeine Art und Weise, hier ist etwas falsch, hier ist eine Art von Schmerz, ob es jetzt wirklich ein physischer Schmerz ist, du greifst auf die heiße Herdplatte, oder ein psychischer Schmerz, ich habe mein Ziel nicht erreicht, mir ist etwas subjektiv empfunden Schlechtes passiert. Und genau das, dieser Schmerz, entweder physisch oder psychisch, triggert dann Veränderung in deinem Nervensystem, Neuroplastizität. In dem Moment wird Adrenalin, Noradrenalin, Acetylcholin ausgeschüttet und genau das markiert dann deine Gehirnregionen, wie auch immer, wo dann Veränderung passiert. Also du kannst es physiologisch, mechanistisch runterbrechen, dass wenn du lernen willst, lernen ist Veränderung, dass da nichts darum herumführt, auch irgendwo zu versagen. Also du, mechanistisch gesehen kann Lernen kaum, wenn überhaupt funktionieren, wenn nicht irgendwo Fehler da sind.
Wie auch immer ist das Schlüsselwort, denke ich, denn for the most part sind wir noch immer da, dass das Gehirn und Lernprozesse eine Blackbox sind. Mhm. Wir können Lernen im Nachhinein erkennen, nicht währenddessen. Jetzt wurde gelernt. Wenn man sich die diversen Motorlerntheorien ansieht, gibt es natürlich ältere und neuere. Ich glaube, das, was ich jetzt präsentieren werde, ist natürlich schon längst abgelöst vom Programmlernen und dies und jenes. Aber Tatsache ist, wir wissen es nicht, wie du richtig gesagt hast, wir können mechanistisch betrachten und wir können Theorien bilden und die Schmidtsche Schematheorie sieht ja genau das vor, dass wir einen Raum aus Bewegungsparametern und Bewegungsoutcomes haben und je weiter diversifiziert unsere Stichprobe ist, umso variabler können wir unsere Bewegung an einzigartige Bedingungen anpassen. Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus der, also von der TU, ich habe Informatik abgeschlossen. Da waren natürlich so Dinge wie Machine Learning ein Thema. Mhm. Und wir haben gelernt, wie lineare Diskriminierungsfunktionen und Perzeptrons und dies und jenes funktionieren. Und im Wesentlichen gibt es den Begriff des Overfittings. Das heißt, wenn ich meinen Machine Learning-Algorithmus zu genau auf ein Sample trainiere, dann wird er dieses Sample sehr gut handeln, andere aber nicht. Und ein bisschen so ist auch die Idee hinter der Schmidtschen Schematheorie im Bewegungslernen, dass ich sage, okay, ich brauche eine gewisse Streuung an Bewegungsparametern und assoziierten Bewegungsoutcomes, um meinem Körper zu erlauben, situativ, adaptiv die optimale Konfiguration an Parametern zu wählen. Und das erfordert eben auch, ab und zu zu sagen, so ist es nicht oder so ist der Outcome nicht gut. Und das ist etwas, was in der Kampfkunst dieses, insbesondere in den Grappling-Sportarten und insbesondere in den Sportarten, die auch Versagen dahingehend zulassen, dass sie das Element der physischen Konfrontation beinhalten. Und auch das ist ganz wichtig. Der Johnny war schon mal bei dir im Podcast, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Wie du merkst, ich zitiere ja nur andere Menschen, weil ich selber nicht intelligent genug bin, diese Dinge so eloquent zu bringen.
Aber es gibt genug Wissen da draußen, man muss nur neu iterieren. Alter Weine, neuen Schläuchen, alles gut.
Absolut, und der Johnny hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Eine Kampfkunst kann natürlich nur jene Werte transportieren, die ihr inhärent sind. Das heißt, wenn ich von verschiedenen Werten spreche und von verschiedenen, nennen wir es, psychologischen oder mentalen Anpassungen, die durch die Konfrontation geschehen, dann muss meiner Kampfkunst natürlich diese Konfrontation auch inhärent sein, sonst kann ich diese Anpassungen nicht haben. Das ist so, wie ich keine oder wahrscheinlich keine große Kapillarisierung und Linksventrikelhypertrophie bekomme, wenn ich Gewichtheber bin. Dann sollte ich vielleicht schon eher laufen gehen. Genauso kriege ich halt wobei das natürlich philosophisch immer diskutierbar ist, aber Tatsache ist, ich kriege also Specific Adaptation to Imposed Demand. Und wenn ich meine Psyche nicht den Dingen aussetze, auf die ich sie vorbereiten will, dann wird das auch nicht, dann wird es auch nicht Anpassungen geben. Und genauso, wenn ich Kampfkunst so trainiere, dass ich schablonenhaft eine Idealbewegung ohne Widerstand trainiere und sie nie der Situation anpassen muss, dann ist auch da wenig Raum für Fehler, denn dann bekomme ich meinen nächsten Farbgurt und dann den Schwarzgurt dafür, dass ich eine Bewegung mit möglichst wenig Variabilität und möglichst wenig Fehlern wie eine Schablone abspulen kann. Und das ist genau das, was im Kämpfen nicht funktioniert.
Absolut. Wobei selbst da, ich meine, ja, du wirst dann diese isolierten Situation, diese Bewegung ziemlich geil ausführen können. Es wird nun in jedem anderen Fall nichts bringen. Mein Punkt war, dass selbst auf dem Weg dahin in einer isolierten, idealen Situation diese Bewegung optimal zu erlernen, du auch da Fehler machen musst. Also es führt nichts daran herum, irgendwo es nicht geil zu machen. Und was uns die Neurowissenschaft sagt, ist, dass du diese Fehler bemerken musst. Weißt du, dein System, wenn wir bei Lerntheorien sind, ja, keiner davon ist wirklich geil, manche davon haben gute Ansätze, jedes Modell ist falsch, manche sind nützlich, bla bla bla. Aber ein Ding, was im Kern steht, soweit ich das rauslese, aus allem, was mit dem ich mich beschäftigt habe, ist, du musst den Leuten irgendwie vermitteln, wo der Fehler ist, weißt du? Beim Schwimmtraining merkt man das ganz krass. Ich kann dir 50 Mal den Arm nehmen und dir die perfekte Bewegung machen und dir immer wieder sagen, jetzt Ellbogen höher und höher. Aber wirkliche Sprünge vorwärts passieren dann, wenn ich dir irgendwie, und das ist bei jedem anders, bei manchen hingreifen, bei manchen Video machen, bei manchen vorzeigen, wenn ich dir vermitteln kann, wo ist der Fehler? Du musst spüren, wo du jetzt nicht es perfekt richtig gemacht hast. Du musst es in deinem System merken und dann adaptiert dein Körper irgendwie. Dann sucht er sich Wege darum herum. Er probiert andere im Rahmen seines Spielraums andere Optionen und dann braucht es den Trigger, der sagt, so ist richtig. Und dann zack, Belohnungssystem, dann festigt sich das. Cool.
Genau das, genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe es offenbar nur nicht so eloquent gebracht. Das Sparring oder das Training gegen einen, Entschuldigung, das Sparring oder das Training gegen einen Widerstand gibt dir automatisch Feedback. Mhm. Ich habe dich in der Side Control auf den Schultern gepinnt. Das wird jetzt vielleicht manchen nicht sagen. Das bedeutet im Wesentlichen, du liegst am Rücken. Mhm. Ich liege oben auf dir drauf und zwar in einem 90-Grad-Winkel. Mhm. Und wenn ich meinen Schwerpunkt nicht sauber positioniere, kannst du einfach eine Brücke machen, also im Wesentlichen einen Hip Thrust, mhm, und mich auf die andere Seite werfen und hast mich reversiert. Das heißt, du hast eine obere Position erkämpft. Mhm. Großartig. Das funktioniert genau so lange, bis ich verstehe, dass ich meinen Schwerpunkt weiter nach hinten verschieben muss. Mhm. Dann funktioniert das nicht mehr. Mhm. Dieses direkte Feedback, es funktioniert oder es funktioniert nicht, mhm, ist sehr, sehr einfach, ja, zu erlangen.
Ja, es ist fast schon automatisch da.
Es ist mega geil. Es ist ins System eingebaut.
Mega geil, ja. Ja. Und genau das macht es sehr attraktiv. Ja. Wir haben, glaube ich, einen schönen Case dafür gemacht, dass Kampfsport, Kampfkunst eine geile Sache ist. Sowohl, also unabhängig davon, wir wissen ja alle, körperliche Ertüchtigung klingt fast schon irgendwie...
Volksdeutsch.
Klingt falsch irgendwie.
Ich verwende den Begriff trotzdem gern.
Oh Gott. Das wird auf jeden Fall rausgeschnitten, um korrekt zu bleiben politically. Also unabhängig davon, dass es eine gute Fitmach-Option ist, ist es ein geiler Scheiß und hat viele andere geile Aspekte auch noch oben drauf. Der Zugang ist dann doch irgendwie schwierig, oder? Also ich habe auch Freunde, ganz wenige, 2, 3, oder? Wenn überhaupt, die Kampfsport betreiben. Und das ist schon eine coole Sache für die. Aber der Zugang ist jetzt nicht so easy, wenn man nicht schon als Kind, Jugendlicher damit beginnt, der Einstieg später ist auch schwer. Mal kurz hineinschnuppern scheint es sowieso überhaupt irgendwo gar nicht zu geben. Und du, ein paar Kollegen von dir, ihr habt es auf euch genommen, diese Lücke potenziell zu füllen, oder? Da ein Angebot in den Raum zu stellen, was vielleicht doch ein bisschen den Quereinstieg, das Hineinschnuppern und das Mitnehmen von allem, was dieses Paket Kampfsport umfasst, dann doch irgendwie abzugreifen, ohne jetzt all in gehen zu müssen und den Schwarzgurt in Brazilian Jiu-Jitsu zu machen.
Genau. Ich verstehe natürlich und wir verstehen, mhm, dass Kampfkunst aufgrund ihrer inhärenten Behandlung von Themen wie Gewalt, Aggression nicht immer sehr einladend wirkt. Mhm. Man kommt in ein Gym, da sind jetzt die schweren Jungs drin mit, mhm, dem dicken Nacken und die Hälfte davon vielleicht so wie ich, kahl rasiert oder am Weg dahin. Mhm. Und man kommt vielleicht gerade zur Grappling-Stunde, weil man was Interessantes machen will. Und davor ist die Kickbox-Stunde und man, mhm, sieht, wie sich die Jungs mit dem Schienbein ins Gesicht schlagen. Mhm. Und dann beginnt die Einheit und man wird gleich einmal den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Und
wenn du mir jetzt noch sagst, Wettkämpfer, dass die alle tätowiert sind, dann rufe ich jetzt gleich die Cobra an und
einige, lass euch alle abholen. Einige meiner Jungs sind tatsächlich tätowiert.
Oh no. Ja, dann haben wir, okay, dann ist schon vorbei.
Ich bin Scheiße. Natürlich in der Hinsicht sehr vanilla, also ich habe mich noch nicht stechen lassen.
Okay, also wenigstens noch nicht kriminell.
Wenigstens noch nicht, natürlich, Tattoo ist instant kriminell, keine Frage, ja, keine Frage.
Das wissen wir aus Japan, Thema Kampfsport, wir wissen,
die Yakuza, also. Ja. Nein, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in der Generation meiner Eltern, ich bin ja ein bisschen älter als du, mhm, ist tatsächlich noch so ein bisschen der Grundtenor,
ja,
hast du ein Backerl, warst du im Häfen.
Ja, es wird schon was dran gewesen sein, hinter jedem Klischee ist irgendwo ein Fünkchen von, da ist schon was dran, ja.
Ja, ja.
Heute ist alles rauf und runter
tätowiert. Halt natürlich.
Alles rauf und runter tätowiert, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, Grappling-Stunde davor, Kickboxing, ja, schwere Jungs, Gefahr,
schwierig. Was wir von der Vienna Combat Academy jetzt ins Auge gefasst haben und was wir jetzt machen, ist Anfängern und Menschen, die interessiert sind an, mhm, der Kampfkunst, einen sehr komfortablen, mhm, und ich will nicht sagen soften, denn es ist trotzdem Training, aber einen sehr, sehr sicheren und sehr, sehr komfortablen Einstieg in die Welt der Kampfkunst.
Ein zugänglicher Einstieg.
Ein zugänglicher Einstieg und ein Hineinschnuppern in die Thematik, mhm, zu ermöglichen. Und zwar werden wir im Oktober ein Martial Arts Retreat veranstalten, in dem wir in einem sehr, sehr schönen 4-Stern-Hotel in der Ortschaft Mikolov, die bekannt ist für Glücksspiel im Wesentlichen und Wein.
Kleiner Side-Benefit, jawohl.
Kleiner Side-Benefit und Wein, also der ganze Ort ist voll mit Weinläden und sehr, abgesehen jetzt vom Glücksspiel.
Wein, Gambling und sich auf die Fresse geben, also ich sehe schon, worauf das hinausläuft.
Ja, das, okay, ja, man kann es auch so betrachten. Tatsache ist, sehr netter kleiner Ort. Sehr schönes 4-Stern-Hotel, in dem wir du kennst mich und meinen Kopf für Daten, deswegen werde ich jetzt kurz meinen Schummelzettel zur Hand nehmen.
Feel free.
Vom 5. bis zum 8.10.
Verlängertes Wochenende.
Verlängertes Wochenende, genau. 4 Tage, um tatsächlich auch von Menschen, die so etwas tun wie zu arbeiten, nicht zu viel Commitment zu erfordern. Veranstalten wir ein Retreat, bei dem wir die Teildisziplinen des MMA, also Grappling und Kickboxen, aber dann auch MMA, in einer sehr leicht verdaulichen Form präsentieren und den Menschen ermöglichen zu schnuppern. Vorgesehen sind 2 Trainingseinheiten am Tag plus ein bisschen Morgenprogramm, das je nach Wetter entweder Mobility Training oder ein kurzer Lauf oder Qigong sein wird. Für die schon mehr Erfahrung und oder Begeisterung für die Thematik mitbringen, wird es noch eine 3. Trainingseinheit am Tag geben, die Möglichkeit bietet, die Inhalte ergänzend, vertiefend und eventuell auch freier zu wiederholen und zu erarbeiten. Es wird außerdem die Möglichkeit geben, mit Johnny, der ja schon bei dir am Podcast war, und mit mir zu einem etwas vergünstigten Tarif Privattraining dort vor Ort zu machen, um auch da noch einmal das Gelernte zu vertiefen und noch einmal zu drillen. Das heißt, für die motiviert sind, sind es 3+ Einheiten am Tag.
Eure Qualifikationen dafür sind?
Also wir sind beide durch die IMMAF, das ist die International Mixed Martial Arts Federation, zertifizierte MMA-Coaches. Wir haben beide sehr viel Wettkampferfahrung in verschiedenen Stilen. Ich war dieses Jahr Staatsmeister bei der BMAC im MMA. Ich war 2019, dazwischen war ja Pause. Ich selber bin Black Belt im Brazilian Lutter Livre und im Shinji. Johnny ist Blue Belt im Brazilian Jiu-Jitsu, Rotgurt im Shinji. Auch Wettkämpfer hat im Brazilian Jiu-Jitsu. Habe ich Brazilian Jiu-Jitsu gesagt? Hast du gesagt, Lutter, ja. Livre? Nein, Entschuldigung, Lutter Livre. Aber Johnny hat auch viel im Brazilian Jiu-Jitsu gekämpft und im Kickboxen und im MMA Light.
Ihr beide seid dann das vornehmlich, die dort die Trainingsanleitung mit den Leuten arbeiten werdet.
Ne? Richtig.
Und eure, wenn ihr euch jetzt so im Kopf vorstellt, wer ist eure Zielgruppe? Leute, die schon ein bisschen Kampfsport-Erfahrung haben, da was vertiefen wollen, wirklich der komplette Quereinsteiger, weil meine persönliche Einstellung, und das sage ich jetzt nicht, weil wir gute Freunde sind und weil ich das nur pushen will, es ist wirklich meine ehrliche innere Überzeugung und ich merke das an mir selber, immer wenn ich mich selber mehr der dreidimensionalen Welt stelle, in meinem Fall ist das halt Wandern in sehr unzugänglichen Gebieten, wo man wirklich mit dem ganzen Körper sich bewegen muss, wenn ich mal doch mal wieder meinen Weg ins Gym finde, in vielen verschiedenen Lagen meinen Körper teste. Ich weiß von mir selber, dass wenn ich mich mehr solchen Sachen stelle, ich ein all-around gesünderer Mensch bin, körperlich und gefühlt auch irgendwie geistig, wobei das ist vielleicht zu sehr subjektiv, bla bla bla. Das heißt, meine persönliche Überzeugung ist es schon auch, dass wenn Leute gerade in unserem Breitengraden, unserer Klientel, Ausdauersportler, die selbst Amateur-Ausdauersportler, die echt schon absurde Leistungen aufs Parkett zaubern für das, was sie tun als reine Hobbyathleten und denken, und auch zu Recht annehmen, jetzt sind sie sehr gesund und gut körperlich ausgebildet. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da fehlt was, Also auch für solche Leute sehe ich so eine Art von Retreat und Camp, vor allem gerade verlängertes Wochenende, schöne, angenehme Umgebung. Also auch für solche Leute sehe ich das als sehr angemessen. Aber wie stellt ihr euch das vor? Was für Leute hättet ihr dort gern? Oder ist das wirklich für alle was? Und kriegt dann auch jeder, kommt dann auch jeder auf seine Kosten, wenn ihr dort, keine Ahnung, 5 Halbprofis habt, die sich weiterbilden wollen, 5 Quereinsteiger, 5 irgendwo dazwischen?
Ich bin 100% bei dir. Wir sind da sehr d'accord. Ich denke, dass es gerade auch für Athleten oder Hobbyathleten aus anderen Sportarten eine sehr gute Möglichkeit ist, einmal etwas anderes zu sehen und sich auf einer anderen Ebene zu challengen. Wir haben ein paar Anmeldungen von Fortgeschrittenen. Tatsache ist aber, dass das Retreat in seiner Struktur sehr stark auf Anfänger und Neulinge in der Kampfkunst ausgerichtet ist. Wir wollen tatsächlich Neulingen die Möglichkeit geben, in diese Welt hineinzuschnuppern, ohne Stress zu haben. Das heißt, auch Sparring beispielsweise wird optional sein und auf Wunsch auch nur mit Johnny und mir, damit eben diese Situation, dass man gleich vom Purple Belt gesmashed wird, nicht eintritt.
Gesmashed wird.
Das heißt, unsere Zielgruppe sind primär Neulinge, Anfänger, Menschen, die immer schon ein Interesse für Kampfkunst hatten, aber jetzt doch nicht in den Keller wollen und mit den kahlgeschorenen Killern sparen. Ja.
Habt ihr auch kahlgeschorene Killer parat? Nur just in case, falls jemand...
Nein, bei uns waren keine kahlgeschorenen Killer mit.
Okay.
Und sogar ich habe momentan Haare.
Also wink, okay, alles klar.
Nein, aber wie du vorhin gesagt hast, alle Klischees haben irgendwo einen wahren Kern. Und man muss schon auch feststellen, auch wenn es in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich besser geworden ist, hat sich natürlich die Kampfsportszene zu einem gewissen Punkt der Image selber zuzuschreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir als Szene da völlig unschuldig sind und völlig zu Unrecht beschuldigt werden. Die Kampfsportszene leidet natürlich weltweit an Einfluss verschiedener gewaltbereiter Personengruppen und das muss man schon auch akzeptieren. Und genau deswegen wollen wir diesen Rahmen schaffen, zu sagen, es wird explizit kein Wettkampfcamp, es wird explizit eben nicht darauf abzielen, MMA-Fighter zu besseren MMA-Fightern zu machen.
Ja.
Die fortgeschrittenen Mitfahren werden schon auf ihre Kosten kommen, insbesondere auch durch die optionale Mittagseinheit, in der wir dann die Aufgaben auch sehr gut verteilen können und sagen können, okay, ihr seid weiter, ihr macht dies, jenes, du bist Anfänger, du machst etwas Sicheres. Aber die Zielgruppe ist tatsächlich der Neuling, der in die Welt hineinschnuppern will, der entweder schon einen anderen Sport macht und sich anders challengen will oder der noch keinen Sport macht, aber erkannt hat, dass er aus mentalen oder physischen Gründen etwas tun sollte.
Aber der Fokus wird schon hauptsächlich auf dem physischen liegen, oder? Ihr werdet jetzt nicht geleitete Meditationeinheiten abhalten, vielleicht auf die Historie und auf die Philosophie hinter den Kampfsportarten, die ihr jetzt dort trainiert und vermittelt, eingehen etc.?
Es wird keine geführte Meditation geben. Es wird gegebenenfalls, je nach Wetter, vom Johnny, der ja ursprünglich aus dem Kung-Fu kommt, Qigong-Einheiten geben, um auch hier der Tradition ein bisschen zu frönen und eine ganzheitliche, holistische Perspektive zu bieten. Ich bin der Meinung, dass die Philosophie der Kampfkunst wirkt, wenn die Kampfkunst gut angeleitet und gewissenhaft betrieben wird. Ich bin der Meinung, dass man über Philosophie reden kann, so viel man will. Wenn es sich im Tun nicht widerspiegeln wird, diese Philosophie nicht wirken.
Bin ich absolut bei dir. Ich habe nur gerade irgendwie diesen Spekulations...
Entschuldigung.
Ja, klar.
Entschuldigung, nur den Gedanken ausführen.
Ja, klar.
Das bedeutet, weil du gefragt hast, es wird primär auf der physischen Ebene sein. Mhm. Ja, von außen betrachtet wird es primär auf der physischen Ebene sein. Mhm. Aber die Philosophie der Kampfkunst ist ja so inhärent, dass es immer, wenn man es ordentlich betreibt, einen mentalen Carryover, einen mentalen Transfer gibt und dass man diese Themen, die Philosophie, wenn du es so nennen willst, oder die Wirkung auf das Ich, auf die Persönlichkeit, auf die Selbstsicherheit, immer ein Bestandteil ist und sich auch nicht ausblenden lässt, wenn man es richtig anleitet.
Ich sehe deinen Punkt und ich werde jetzt auch ein Zen-Saying anwenden. Yes, but. Ja, aber, ich bin komplett bei dir. Wenn du es nicht verkörperst, anwendest, dann ist es nicht alles. Das ist jetzt ein rein spekulativer Gedanke, aber wenn du sagst, der Kampfsportwelt wird heutzutage ein gewisses Touch and Feel zugeschrieben und gewisse Leute, schwierige Einstellungen etc., könnte das nicht auch damit zusammenhängen, dass sich das Physische auch stark von dieser Philosophie des Lebens entkoppelt hat zu einem gewissen Grad? Also ich bin komplett bei dir. Wenn du es nicht verkörperst, dann ist das auch nicht das Wahre und das meiste oder viel wirst du rausholen können, indem du es angemessen anwendest. Mhm. Aber wir haben sicher Profi-Fighter, die das körperlich anwenden können wie nur was und die aber innerlich da gar nichts von dem anderen Mentalen mitnehmen, was damit einhergeht.
100% bei dir. Das ist das, was ich meine. Wir haben halt, bei den Profis ist es noch einmal ein anderes Thema. Lass uns im Amateursport beginnen. Im Amateursport haben wir zum Teil das Problem, dass, wie gesagt, diverse gewaltbereite oder isolationistische Gruppen natürlich leichter ihren Weg zum Kampfsport, bei dem es um die Anwendung von Gewalt geht, finden, als Menschen, die damit nichts zu tun haben. Wir haben zum Teil ein bisschen ein Problem mit Rechtsradikalität im Kampfsport. Wir haben verschiedene Personengruppen im Kampfsport, die nicht das beste Licht darauf lenken. Und das sind halt immer die medienwirksamen, das sind die, weil der korrekte Dude, der seinen Job macht, der sein Leben lebt, der freundlich ist zu seinen Nachbarn und Kampfkunst trainiert, kommt nicht in die Zeitung. Ja. Der kahlgeschorene Tätowierte, der irgendwo austickt und schon ein Vorstrafenregister hat, ist der schnell in der Zeitung. Ja. Genau. Das heißt, wir haben hier, wie heißt der Bias? Availability Bias, wenn man Thinking Fast and Slow zitieren will. Wir haben den Availability Bias, das natürlich, so. Und dieser Availability Bias wird noch schlimmer in der Profiszene. Mm. Denn there is no business like show business. Mm. Und negative Publicity ist, wie wir wissen, besser als keine Publicity. Mm. Deswegen personifizieren Profis zum Teil etwas, was sie nicht sind, um mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. Mm. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Ich bin nicht so ein Fan davon, was Conor McGregor in der UFC abzieht. Mhm. Denn wenn man nach Südostasien schaut und sich die ONE FC ansieht, die natürlich im Budget weit hinter der UFC ist, und sieht man, dass es schon auch mit Respekt und ein bisschen Demut funktioniert. Mhm. Aber gerade im Profisport ist es halt schon noch wichtig, mediale Aufmerksamkeit zu bekommen.
Okay. Und in dieser Liga oder in der Szene, wo es mit mehr Respekt, Demut einhergeht, du als Insider oder der sich da mehr auskennt, haben diese Kämpfer dann mehr Bezug zu der Philosophie hinter dem Kampfsport oder ist das auch relativ agnostisch, was die da aufführen? Ich weiß nicht, wie sehr du da Insights hast oder nicht, aber rein gefühlt, rein so aus der Intuition heraus, wie du das wahrnimmst. Wenn man die Reden hört, Interviews oder wie die kämpfen, keine Ahnung, ob man da schon merkt, da ist ein bisschen was mehr Implizites auch noch dahinter.
Das kann ich so nicht beantworten. Okay. Ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen. Mhm. Denn auch da muss man sich immer fragen, wie viel davon ist Show, die an die Zielgruppe angepasst ist.
Ja, ja. Deswegen, ich hätte nach deiner intuitiven Einschätzung gefragt. Natürlich mit dem Disclaimer, dass das nichts bedeuten mag, aber
ich glaube, im Gegenteil. Ich würde die Frage umdrehen. Ich glaube, dass es im Profikampfsport zum Teil mehr Leute gibt, die diese Werte tragen, als man meinen sollte, die aber einfach ihre öffentliche Persona dahingehend ausrichten, Geld zu verdienen. Und dass das jetzt nicht inhärent schlechte Leute sind.
Ja.
Und dass man mit denen wahrscheinlich in einer ruhigen Minute auch ordentlich reden kann. Mhm. Aber natürlich, sobald die Kamera aufgedreht ist.
Okay, there we go. There we go. Dann fass nochmal zusammen. Mixed Martial Arts, Kampfsport, Schnuppercamp, verlängertes Wochenende im Oktober.
Genau, 5. bis 8. Oktober in Mikulov, in Tschechien, eineinhalb Autostunden von Wien entfernt. Mhm. 2 bis 3 Trainingseinheiten am Tag unter professioneller Anleitung.
4-Sterne-Hotel,
Vollpension, Halbpension? Nein, es ist tatsächlich Frühstück. Mhm. Morgenprogramm, wie gesagt, je nach Wetter und ganz stark ausgerichtet auf Neulinge und Interessenten, die mal in die Kampfsportwelt hineinschnuppern wollen. Mhm. Grappling-Einheiten, Striking-Einheiten und als Fusion der beiden Aspekte MMA-Einheiten. Mhm. Optionale Mittagseinheit, das heißt, ja, man kommt schon auf seine Kosten. Informationen zum Programm, Informationen zum Johnny, Informationen zu mir findet man unter vca-retreat.at.
VCA Vienna steht Combat für Vienna Academy. Combat Academy.
Okay, VCA, richtig. Vienna Combat Academy. -retreat.at. Mhm. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Und als kleiner Bonus für, also wir bieten an Unterkunft entweder im Doppelzimmer, dann entweder man hat schon einen Partner, dann bitte eintragen, ansonsten wird zugewiesen, oder im Einzelzimmer entsprechend etwas teurer, also jetzt kostet für die 4 Tage inklusive Training, Frühstück, bababab. Im Doppelzimmer 500, lass mich nachschauen, ich habe das natürlich nicht im Kopf, 550 Euro, 650 für Einzelzimmer, was ich dir gerne anbieten würde oder deinen Hörern gerne anbieten würde, ist eine 5%, also machen wir es einfach, 25 Euro Ermäßigung, wenn sie deinen Rabattcode bei der Buchung angeben, der da lautet.
Ja.
Wie lautet dein Rabattcode? Natürlich, such dir was aus, dein Podcast.
Okay, re auf die Fresse, 25, nein, Spaß. nein, ich muss mir was Besseres überlegen. Refight, rematch. Ich werde mir was Gutes überlegen und das hier noch an dieser Stelle einspielen. Lass ich dich dann wissen. Sehr gut.
Und genau, einfach vor der Buchung ein kurzes E-Mail an retreat@vienna.com.
There we go. Der Code ist retreat.
Retreat 25. Sehr gut. Retreat 25. Mit Bindestrich oder ohne?
Ah, ohne.
Einfach retreat 25. Sehr gut. Also 25 Euro off mit dem Rabattcode retreat 25. Einfach vor der Anmeldung kurzes E-Mail an retreat@vienna.combataccademy.at. Und ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auf das Event.
Coole Sache. Nein, wirklich toll. Also, es klingt so unzugänglich auf der einen Seite, vor allem für Ausdauersportleute. Okay, Kampfsport, Kampfkunst. Aber je mehr ich drüber nachdenke, Mann, ey, das ist einfach ein bisschen horizonterweiternd und gibt dem Körper auch so viel. Wir wissen doch alle, wie das ist, wenn wir einseitig uns linear in die eine Richtung optimieren. Das macht nicht overall ganzheitlich gesund. Und gerade sowas Ganzheitliches, wie das nochmal Dinge triggert, gut belastet, die dann einfach ganzheitlicher dich abrunden und gesünder machen. Coole Sache. Ja? Ja? Ich kann mir das gerade für unsere Klientel auch wirklich gut vorstellen. Weil wir wissen es alle, wir trainieren wie die Deppen, aber es ist unter Anführungsstrichen dann doch sehr einseitig, selbst wenn es 3 Ausdauersportarten sind. Und dann macht es mal hier Klack, mal dort Krack und irgendwie so 100% richtig geil all around wohl fühlt man sich in seiner Haut vielleicht auch manchmal nicht. Und da kann sowas ein wunderbarer, schöner Einstieg sein, seinen Körper nochmal so kennenzulernen, wie ihn vielleicht die Evolution in die Natur ihn wirklich wollte. Nämlich in allen Lagen am Rücken in der dreidimensionalen Welt.
Wobei natürlich, es macht hier Krach und hier Klack
im
Kampfsport leider durchaus auch Realität ist.
Klar, wenn du es wieder zu krass betreibst, sind wir auch da wieder. Aber dafür ist es ja ein Reinschnuppern, ein Kennenlernen, ein vorsichtig vortasten.
Und ich freue mich wahnsinnig darauf, interessante Leute dort kennenzulernen, denn das ist ja egal von welchem Sport wir jetzt sprechen, ob wir von Kampfsport, Ausdauersport, Kraftsport, Gesundheitssport sprechen, das Schönste und Lohnendste am Trainerberuf ist ja unterm Strich, dass man interessante Menschen aus allen Lebenslagen kennenlernt und weil du gesagt hast, Horizont erweitern, das ist das, was ich besonders schätze. In jeder Einheit, wenn ich jemanden coache, kann ich meinen Horizont erweitern, weil Menschen mit ihrem Wissen und ihren Einstellungen und ihren Erlebnissen in die Stunde kommen und man tauscht sich aus und das ist immer schön und ich hoffe, dass wir dort auch genug Möglichkeit haben werden, uns über den Kampfsport hinweg zu vernetzen und auszutauschen.
Perfekt, das freut mich. Danke dir, Lukas, dafür. Und als Danke Abschlussfrage dir. An dich habe ich noch eine Sache und ich nehme genau dein Stichwort über den Kampfsport hinaus. Komplett off-topic, nämlich 100% off-topic. Aber du hast mir vor gefühlt Ewigkeiten, um die Zeit herum, als wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben, ein Buch von dem Autor Terry Pratchett empfohlen, Small Gods. Ich bin jetzt endlich dazu gekommen, es zu lesen. Das, glaube ich, in 2 bis 3 Tagen war es weg. Mega. Ich habe mir jetzt vorgenommen, alle anderen Teile der Discworld-Series zu lesen. Wer ist für dich Terry Pratchett? Du hast ihn mir ein bisschen angekündigt, so als Atheist, der nimmt Religion auf die Schippe und bla bla bla. Aber in dem Buch selber gefühlt, ich meine, natürlich immer mit einem zwinkernden Auge auf Philosophie und Religion hin, aber gleichzeitig ohne es komplett diskreditieren zu wollen. Also ich fand das super. Das war eine Mischung aus Light Fantasy, Humor, Satire, aber gleichzeitig doch ein bisschen Weisheit. Der Typ ist ja der Hammer.
Ganz großartig, ganz großartig. Wer ist für mich Terry Pratchett? Um ehrlich zu sein, dafür fröne ich zu wenig den Personenkult, aber in den Büchern ist es genau das. Er schafft es, komplexe Themen wie Philosophie und Religion ohne diesen erhobenen moralischen Zeigefinger und wirklich sehr, sehr leichtgängig darzustellen. Seine anderen Bücher, zum Beispiel der Hexenzyklus, betrachtet Themen wie Feminismus bzw. Genderrollen sehr leichtgängig und sehr progressiv.
Er hat ein unglaublich gutes Gespür, den Finger dahin zu legen, wo echt Kritik zulässig ist, aber genau wie du sagst, ohne es moralisch erhoben zu machen, sondern mit diesem Schmäh und du liest es und bist einfach, ich kann, selbst wenn du gegen das argumentierst, für was ich bin, ich kann nicht offended sein, weil du es so geil machst, dass ich einfach sagen muss, yeah, I guess.
Ja, also für mich großartig. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, also ich glaube, dass für mich Small Gods rangiert schon sehr weit oben, wobei es ja weitestgehend losgelöst ist vom Rest der
Scheibenwelt. Ach, der Rest ist eher ein Narrativ. Okay, ich habe gedacht, jedes steht für sich quasi in dem.
Nein, es gibt verschiedene Zyklen. Es gibt diesen Hexenzyklus, bei dem es sehr stark um Geschlechterrollen geht und Feminismus und auch darum, was Frauen einfach besser können als Männer. Das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, aber Feminismus für mich zumindest, und ich lese das auch in meinem subjektiven Verständnis aus Terry Pratchett raus, heißt nicht unbedingt zu sagen, wir sind gleich, sondern es steckt ja schon im Namen, dass man da auch die Stärken und Merits, die Frauen uns vielleicht voraus haben, zelebriert und in den Vordergrund rückt. Und wie wir vorhin gesagt haben, Männer sind insbesondere in der Pubertät halt auch oft oder eigentlich immer Idioten. Ich glaube, manches von dieser Idiotie legen wir auch nicht so leicht ab. Und ich glaube, wir haben auch unsere Einschränkungen im Leben. Und da hält Terry Pratchett auch ganz gut den Finger drauf. Der Nachtwache-Zyklus, wo es ein bisschen ein Crossover ist aus Sherlock Holmes und ich weiß es nicht. Und Die Hard vielleicht.
Ja? Wow.
Ganz großartig, wo es auch um die persönlichen Dämonen geht und auch darum, die individuellen Stärken vom Menschen im weitesten Sinne, seien es Zwerge oder Vampire, maximal sinnvoll einzusetzen, ohne Vorurteilen und Rassismus zum Opfer zu fallen. Also jeder Zyklus und jedes Buch greift andere Themen sehr schön auf und wie du gelesen hast, in einer sehr lustigen
Art. Es ist Art eine wunderschöne Weise. Mischung aus wirklich ernsthaften Kapiteln, die zum Nachdenken anregen, die irgendwas in einem auslösen und dann komplettem satirischen Auseinandernehmen von Dingen, aber ohne, dass sich irgendeine Partei angegriffen fühlen könnte. Es ist ein wahnsinniges All-Around-Package und der Typ jongliert das, wie ich es noch bis dato nicht gelesen habe. Also
ja, rest in peace, Fan.
Terry Pratchett, und danke für diesen
Tipp. Mich nur an.
Danke dir nochmal, Lukas. Das war ein cooler Austausch. Selber auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Vienna Combat Academy.
.at.
Ja, VCA-Retreat. .at für das Retreat. Ansonsten auch nochmal verlinkt natürlich bei uns in den... oh mein Gott, wie so ein richtiger Influencer. Verlinkt in den Shownotes. Rabattcode RETREAT25. Oh Gott, das fühlt sich toll an.
Großartig.
Danke dir fürs Dasein. Ich
danke
hoffe,
dir für
wir können
dir
ein paar Leute drüber schicken. Ansonsten einfach coole Horizonterweiterung. Danke dafür und bis zu einem nächsten Mal. Ich bin mir sicher.
Freue mich drauf.